Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Ja, herzlich willkommen. Das ist jetzt heute ein Novum in vielerlei Hinsicht. Und zwar erstmal insofern, also es ist die dritte Podcast-Aufnahme zu Frisch serviert an einem Tag ist. Das, glaube ich, hatten wir noch nie, Arne. Hallo, Arne.
Hallo, hatten wir noch nie.
Und auch insofern ein Novum, weil wir mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl am 23. Februar ja 4 Takes machen, 4-mal eine Aufnahme mit den Parteien, die Grünen, dann der SPD, der CDU und der FDP. Wir beschränken uns auf die
Parteien. Finde ich gut in der Reihenfolge.
Ja, das habe ich gemacht. Da ist Katharina Beck. Hallo Katharina. Wollen wir jetzt die Aufnahme mit dir machen? Deswegen muss ich auch kurz, aus Höflichkeit habe ich mal die Reihenfolge genau so angeordnet. Andere Parteien lassen wir mal außen vor. Warum? Wir wollen deren Wahlprogramme, die steuerlichen Teile, der Arno und ich dann auch mal in einer separaten Ausgabe darstellen. Aber wir konzentrieren uns auf die koalitionswahrscheinlichen Parteien, auch nach ihren eigenen Aussagen, und haben da finanzpolitische Sprecher eingeladen. Und heute eben Katharina Beck. Servus Katharina, schön, dass du dabei bist. Ich erlaube mir, dich kurz vorzustellen. Gebürtig aus Düsseldorf, aber seit vielen Jahren für die Hansestadt Hamburg unterwegs. Das ist dein Wahlkreis. Du kommst aus einer Bäcker- und Handwerksfamilie, du bist Finanzbetriebswirtin, hast lange Jahre, ich glaube von 2014 bis 2020 oder 2021 bei Accenture als Unternehmensberaterin gearbeitet, hast viele, viele Sachen gemacht, warst Aufsichtsrätin auch bis 2022 bei der Chancen EG und du bist aktuell und vor allem finanzpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. Und von der Funktion freuen wir uns, dass du mit dabei bist und dass wir mit dir ein Gespräch führen können zu steuerpolitischen Positionen von Bündnis 90 Die Grünen für diesen doch besonderen Wahlkampf. Und da steige ich dann gleich auch mal direkt ein.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann.
Super. Sieht ja ein bisschen nach einer Art von Richtungswahl aus, wenn man das mal so sagen darf, wo auch ordnungspolitische Grundausrichtungen dann zur Wahl stehen. Und in dem Zusammenhang interessiert uns mal zu hören, wie deine Partei die Rolle sieht, Staat oder Privatwirtschaft, wer ist eigentlich verantwortlich für Wachstum, wer sollte primär investieren, was ist dabei auch die Rolle und Funktion von Steuern, ist es nur fiskalisches Einnahmemittel oder vielleicht auch ein Lenkungsmittel zu ordnungspolitischen Zielen und vor allem, wie steht ihr zur Staatsquote? Die Staatsquote, also das Verhältnis der Staatsausgaben zu den staatlichen Gesamtausgaben, ist in Deutschland 48,1%. Im Vergleich dazu haben wir in Frankreich mehr, 56,1%, aber in den USA 39,5% oder Japan 41,1%. Ja? Das nur mal so als kleine Einleitung. Und ja, wie steht ihr zur Rolle der Steuern in dem Gesamtkonzert?
Mhm. Ja, erstmal schön da zu sein und so Oder-Fragen sind ja immer total schön und ich beantwortete sie mit einem sehr herzlichen sowohl als auch. Also einerseits haben wir im Moment natürlich viel zu wenig auch privatwirtschaftliche Investitionen in Deutschland. Ja, also ich habe die Zahlen, die ich kenne, ich bin ja auch KfW-Aufsichtsrätin. Es gibt durchaus Investitionstätigkeiten natürlich, sowohl in DAX-Firmen wie im Mittelstand, aber vieles findet halt eben auch im Ausland statt. Und was ich sehr wichtig finde, ist, dass wir es schaffen, wieder Deutschland zu einem attraktiven Investitionsstandort oder attraktiveren Investitionsstandort zu machen. Ich glaube, alles schlimm ist auch nicht, auch wenn sich das in manchen Unterhaltungen so anfühlt. Aber wer auch mal im Ausland gelebt hat oder viel unterwegs war, weiß auch, dass wir hier schon noch eine sehr gute Stabilität und Infrastruktur haben. Aber das ist eben auch die Überleitung, die bröckelt ja eben auch. Und ich glaube, dass das halt eben eine spannende Diskussion gerade ist, nochmal zu gucken, sind es wirklich zwei unterschiedliche Pole oder nicht etwas, was sich gegenseitig bedingt, nämlich, dass die Infrastruktur auch funktioniert, dass ich, du sagtest es schon, Bäckerei, Handwerkerbetrieb, meine Brötchen nicht über Schlaglöcher, sondern über eine funktionierende Straße von A nach B zum Café transportiere und dass der Volkssport Nummer 1 jetzt vielleicht nicht ist, die Deutsche Bahn aufgrund ihrer Verspätung zu kritisieren, sondern dass eben Güterzüge und auch ansonsten die Infrastruktur eben in Schuss ist, Kita, Schule, Gebäude etc. Auch eben nicht marode. Auch Brücken, ja, haben wir jetzt ja in der Carola. So. Das heißt, ich glaube, dass es einfach beides ist. Ich glaube es nicht nur, ich beobachtest, auch leite ich auch aus Analysen ab. Und der Staat hat eine Aufgabe, der Staat hat die Aufgabe, eine funktionierende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, ein gutes, stabiles Umfeld. Und dann, auch wenn wir jetzt mal, ihr redet ja mit einer Grünen, über Investitionen in Klimatechnologien, Zukunftstechnologien sprechen, auch da ist ja ganz klar, dass wahrscheinlich das 90% privatwirtschaftliche Investitionen sind und nur 10% staatlich angereizt, ja, oder gemacht. Also von daher, da wünsche ich mir eine gesunde Mischung und am Ende auch, dass das gar nicht nur eine Grünen-Perspektive ist, sondern etwas, was wir in Europa und Deutschland gemeinsam auch für die Zukunft unseres Landes so gestalten.
Ja, das ist spannend, Frau Beck. Also auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass Sie nochmal
Hallo.
dabei sind. Ja. Interessant. Also beides verstehe ich. Jetzt haben Sie gesagt, es ist ja nicht alles schlecht in Deutschland. Und ich glaube, das stimmt auch. Wir haben viel gut ausgebildete Arbeitnehmer bei uns. Wir haben letztlich auch eine gute Infrastruktur, auch wenn man sicherlich da noch mehr machen kann. Aber dennoch wollte ich nochmal die Frage stellen. Sie sagen, so klingt das doch deutlich, das Glas ist halb voll. Ich gehe zu, die letzten Wochen und Monate habe ich viel auch kritische Stimmen gehört von Unternehmen, die Sorge haben vom Hintergrund des Wettbewerbs. Ne? Also andere ausländische Staaten, die doch Investitionsanreize setzen in den USA oder in China, die doch dazu führen, dass an vielfacher Stelle investiert wird. Das Thema Automobilwirtschaft ist sicherlich auch ein Thema, was uns beschäftigen wird. Ist vielleicht jetzt nicht dann allein natürlich auch steuerlich hier ein Thema, aber ich habe schon so den Eindruck eigentlich, dass da momentan irgendwas sich was aufbraut. Und hat bei Ihnen jetzt so gehört, eigentlich ist es vielleicht doch nicht so schlimm und doch viel mehr Positives dabei. Das würde mich mehr interessieren. Und vor allem vom Hintergrund des Steuerrechtlichen, weil wenn ich mal ins Programm reingucke, wird da über Transparenz im Unternehmenssteuerbereich gesprochen, über die Frage Besteuerung digitaler Großkonzerne, ließe ich auch was. Es gibt allerdings auch, muss man dazu sagen, auch Investitionsprämien, 10%. Also gesehen gibt es da auch so kleine Aspekte. Aber meine Frage ist, ist das eigentlich vom Hintergrund des heutigen Zeitpunkts das richtige Maßnahmenpaket oder ist da meine Sichtweise auch einfach vielleicht falsch? Höre ich zu viele Klagen?
Also das sind ja auch ein bisschen nochmal zwei Themen, die Analyse und dann die Rolle der Steuern, die ich gerade eben einfach, weil ich schon länger zur ersten Frage was gesagt hatte, noch ausgespart hatte. Aber da komme ich natürlich total gerne drauf. Also natürlich sind wir in einem krassen internationalen Umfeld und wir sind in einer krassen Situation mit Donald Trump, möglichen Zöllen für unsere international vernetzte Wirtschaft krass. Ich meine, man muss auch wirklich immer wieder sich vergegenwärtigen, was er jetzt zum Panama-Kanal oder zu Grönland, also da wird wirklich einfach eine bestehende Ordnung auch der transatlantischen Partnerschaft vielleicht eben aus unserem transatlantischen Partner heraus in Frage gestellt und oder wie Meinungsbildung auch gemacht wird, ist das so noch in Richtung irgendwas Oligarchen nehmen. Also es ist, da gibt es schon krasse Veränderungen. Und natürlich in China haben wir ein ganz anderes Modell, ein staatsdoktriniertes Modell und wir brauchen doch in Europa ein neues Selbstbewusstsein. Und ich finde es einfach super schade, wenn ich das schon noch einmal sagen darf, mich zu unterhalten mit führenden Wirtschaftspersonen, die mir teilweise dann auch sagen, nee, ich sag meinen Kindern, geht ins Ausland, da gibt es mehr Netto vom Brutto. Das ist jetzt vielleicht schon die Überleitung zu den Steuern. Wo ist es denn wirklich jetzt schöner, ja, zu leben im Endeffekt und schöner auch Wirtschaft zu betreiben? Und ich finde, unser Land, auch mit unserem dualen System, den tollen Handwerksbetrieben, dem super Mittelstand, das ist schon teilweise einmalig. Und ich finde es einfach, ich will es nicht schön reden, aber ich sehe einfach noch so viel Potenzial, ja, und so vieles, was man auch wertschätzen kann und wo ich dann auch einfach nicht mehr möchte, dass immer nur gesagt wird, ja, die Politik macht das alles schlecht. Ich bin jetzt ja auch eine Seiten- oder eine Quereinsteigerin. Ich gehe auch gern wieder in die Wirtschaft, wenn es, ne? Also ich finde alles spannend, aber wir haben doch alle eine gemeinsame Verantwortung, das Land schön zu gestalten. Ja, das ist eigentlich so der Punkt. Und wir haben es quasi ja auch in der Hand. Und es geht eigentlich eher um Eigenverantwortung, um ja, dieses Land gemeinsam eben zu gestalten als Zivilgesellschaft. Und in der Politik müssen wir unsere Aufgabe eben auch wahrnehmen. Und da komme ich jetzt dann zum Steuern. Punkt, dieses Wahlprogramm ist natürlich auch relativ kurz, ja, deswegen wird man dort nicht alles, was wir in den letzten 2, 3 Jahren ja auch entwickelt haben und in Dialogen ja unter anderem auch mit Ihnen nochmal vertieft haben, wie vielleicht mal eine andere Perspektive auf Thesaurierungsbesteuerung doch nochmal zu haben, ja, finden. Oder beim Thema Bürokratieabbau oder Hinzurechnungsbesteuerung, Christian, darüber haben wir viel immer diskutiert. Ich gucke immer auf diese Sachen und wir Grünen auch. Und vielleicht ist es auch wichtig, explizit anzusprechen, dass wir uns da auch weiterentwickelt haben bei solchen Regelungen, sagen wir mal, auf Aufwand und Ertrag. Ja, mit diesem Prinzip. Sowohl bei bürokratischen Regeln wie auch bei Steuerregeln eben. Wie groß ist denn eigentlich bei etwas, was man einführt, der zu erwartende Ertrag? Ich nehme mal das Beispiel der nationalen Anzeigepflichten. Das war natürlich immer auch eine Programmatik, weil man sich davon verspricht, irgendwelchen Kniffen auf die Schliche zu kommen. Jetzt sind wir aber ein sehr digitales Land. Die Informationsströme haben sich verändert. Plus, dass sich auch, finde ich, die Lage, in der die Wirtschaft ist, auch in Bezug auf bürokratische Lasten verändert hat. Und da habe ich einfach jetzt in Bezug auf Aufwand und Ertrag eine andere Haltung als jetzt vielleicht vor 3 Jahren an der Stelle. Ja, so, wenn man da eine Steuergestaltung findet, dafür, dass super viele Leute dort eine Anstrengung machen müssen, dann möchte ich lieber, dass sie sich auf die schönere Gestaltung dieses Landes fokussieren können.
Danke, da hast du schon ein bisschen die Überleitung gegeben zu einem Punkt, den wir auch abfragen wollten, und zwar das Thema Decluttering. Das geht so ein bisschen von, auch der OECD kommt eigentlich durch die Steuerlandschaft, getrieben durch das doch eher komplexe Modell der globalen Mindeststeuer, ist es hochgekommen, dass man sagt, gut, wenn ich komplexe neue Regelungen zu bestimmten Zwecken einführe, dann muss ich auf der anderen Seite aber auch mal wieder was decluttern, was wegnehmen, muss schauen, dass die Bürokratie eben nicht überbordet und der Admin-Aufwand, was ja auch wichtig ist für die Finanzverwaltung. Wie steht ihr dazu? Also du hast eben schon das eine Thema ausgeführt, das habe ich sehr hoffnungsfroh aufgenommen, dass also die nationalen Steuergestaltungen vielleicht dann doch wirklich Geschichte sein werden. Aber so in Summe, glaubst du, der Bürokratielevel im Steuerbereich, der passt, oder da sollte man was wegnehmen, oder da kann noch was on top kommen?
Also erstmal muss man, glaube ich, immer ein bisschen schauen, von welcher Perspektive aus man schaut. Also wir haben ja auch im Rahmen der EU die Bilanzierungsregelungshürden, Schwellenwerte von Unternehmen, Kleinstkapitalgesellschaften, Kleinkapitalgesellschaften und mittleren angehoben und damit 52.000 Unternehmen im letzten Jahr entlastet. Darüber wird aus irgendwelchen Gründen nicht ausreichend viel gesprochen, aber das hat ja auch stattgefunden. Im Bürokratieentlastungsgesetz haben wir auch 50 so kleinere Regelungen in Bezug auf Eichungssachen oder so. Ja, das ist ja oft so Detailkram, der niemals auf Seite 1 noch, geschweige denn auf Seite 13, aber das sind ja Bürokratieabbau, ist ja Kernerarbeit. So, da geht's wirklich ins Detail hinein. Und da haben wir ein paar Sachen gemacht, die nicht so bewusst sind. Ich persönlich glaube, dass das so allgemein immer so ein Bärendienst ist, dass alle immer nur so allgemein darüber sprechen. Das braucht eine ganz große nationale und europaweite Kraftanstrengung. Decluttering oder One-in-One-Out, von mir aus auch manchmal One-in-Ten-Out. Ja, also warum muss man, sondern es geht doch darum, dass man Regeln auch wieder vielleicht sogar mal schätzen kann, weil man weiß, wofür es sie gibt. Ja, es ist ja zum Beispiel eine rote Ampel, ergibt ja Sinn, ja, dass man da irgendwie guckt, den Verkehr zu regeln. Man muss ja nicht alles anarchisch machen. Andererseits gibt es vielleicht Regeln wie, dass ich eine Schulung brauche dafür, dass ich weiß als Logistikmitarbeiter, dass mein rechter Handschuh auf die rechte Hand kommt und der linke Handschuh auf die linke Hand. Ja, das besuche ja ganz viele Unternehmen. So, das ist doch Quatsch. So, und ich glaube, dass wir dort, ja, genau, Christian Käser hält gerade die Hände hoch. Das war halt, na, jede Regel hatte aber mal einen Ertrag, nämlich wahrscheinlich hatte ein Mitarbeiter den Handschuh mal auf der falschen Hand an und dann ist was passiert und dann hat man sich gefragt, wer haftet denn jetzt dafür? Und im Zweifel war das sogar ein Unternehmen, das sich gewünscht hat, dass das dann nachgewiesen ist, dass der Mitarbeiter eine Einführung bekommen hat und jetzt müssen das alle machen und irgendwie nervt's. Das heißt, wir müssen alle zusammen dieses Decluttering machen, ausmisten, finde ich ja eine schöne Übersetzung davon. Ja, und das muss dann aber wirklich eine Chefaufgabe sein. Und wir haben uns das als Chefaufgabe vorgenommen. Das war ja bisher im Justizministerium. Das hat ja nur so medium gut funktioniert in der bisherigen Regierung. Und es sollte wirklich aus meiner Sicht im Kanzleramt getrieben sein, auch von im Motor EU, dass man dort guckt, von kommunaler Länder, Bundes- und auch eben EU-Ebene durch alle Ressorts hinweg, was betrifft eigentlich ein einzelnes Unternehmen? So, und im Finanzbereich haben wir natürlich in Deutschland wirklich auch eine Herausforderung mit dem Föderalismus. Das muss man ganz klar sagen. Und Herr Schnittger, Sie hatten ja angesprochen, zum Beispiel das Thema Investitionsanreize in den USA, Inflation Reduction Act. Also ich habe wirklich mindestens mal 30 ganze Tage und Nächte meines Lebens in den letzten 3 Jahren darauf verwendet, zu versuchen, ähnliche Investitionsanreize einzuführen. Das nennt man Tax Credits, ja, Sie wissen das natürlich alle und die Zuhörerinnen wahrscheinlich auch, weil das wahrscheinlich auch ExpertInnen sind. So was haben wir in Deutschland nur einmal, die Forschungszulage. Ja, und die Forschungszulage, die haben wir ja auch von 1 Million Förderfähigkeit auf 2,5 Millionen glücklicherweise angehoben. Wir wollten gerne noch mehr machen. Das hat jetzt am Ende nicht mehr geklappt, weil wir es nur noch geschafft haben, uns auf kalte Progression und Kindergeld zu einigen. Aber eigentlich wäre das auch noch gut gewesen, das nochmal weiter auszuweiten. So, aber da ist einfach in den Finanzämtern, die ja föderal in den Bundesländern sind, dann auch oft ein Verwaltungsaufwandsproblem, sage ich mal. Die haben viel zu tun. Dann haben wir eine Digitalisierungsherausforderung mit den unterschiedlichen Ebenen, mit Konsens. Das ist diese, ja, große Projekt, in dem alle Projekte der Digitalisierung stattfinden, war es aber so ein Backlog hat, dass man selbst, wenn man Steuerklassen ein bisschen reformieren würde, erst 2030 fertig wäre. Ich finde, das steht der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, die wir, apropos Glas halb voll, Glas leer, ja sind, ja, nicht gut zu Gesicht. Ne? Und deswegen bin ich da eine ganz große Freundin davon, dass vielleicht ein paar mehr auch manchmal einfach so schlichte Managementkompetenzen in die Politik einziehen, damit man dort wirklich mal mit einer, sag ich mal, Rigorosität auch wirklich die Dinge ausmistet und dann aber auch wieder so eine Art Buy-in dafür bekommt, dass die Regeln, die es dann gibt, dann aber auch hilfreich sind. Ja, und dass der Staat einem was Gutes zur Verfügung stellt. Ja, ich finde zum Beispiel als Mama großartig, dass die Spielplätze alle kostenfrei sind. Ne? Man könnte ja auch sagen, boah, muss man bezahlen, das will ja wahrscheinlich keiner. Ja, wir wollen, aber ne, dafür werden ja Steuergelder verwendet und dass man einfach nochmal auf einen besseren gesellschaftlichen Konsens kommt, wofür man hier Steuern zahlt und dass man das vielleicht sogar irgendwann zwar nicht liebend gerne, aber einigermaßen gerne macht, weil man dafür eine schöne Infrastruktur kriegt.
Frau Beck, jetzt wollte ich eigentlich gleich zu den einkommenssteuerlichen Vorschlägen kommen, aber eine Frage muss ich trotzdem noch vorwegnehmen, nämlich nochmal dieses Thema, die Cluttering, was Sie ja, was ich höre, was für Sie wichtig ist, was, glaube ich, auch viele begrüßen. Und man lernt dazu, finde ich auch ein gutes Statement, wenn man Fehler gemacht hat. Stichwort der Mindestbesteuerung, das wir immer wieder hier haben, weil viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer da betroffen sind. Wenn wir jetzt unterstellen, die Amerikaner steigen aus dem Konsens aus, die machen keine Mindestbesteuerung und es bleiben nur die deutschen Europäer über, würden sich die Grünen dann auch dafür einsetzen, zu sagen, jetzt machen nur noch wir das, das macht keinen Sinn, jetzt müssen wir den Unternehmen Decluttering was Gutes tun und wir steigen aus diesem aus? Das, die Frage musste ich stellen, weil Sie haben das so schön vorgelegt, da musste ich die Frage einfach.
Das stimmt, aber ehrlicherweise müsste ich mir da wirklich nochmal Aufwand und Ertrag dann genau angucken. Das kann ich einfach gerade, das ist für mich jetzt gerade eine neue Frage. Ich glaube, es werden mit Donald Trumps Amtsübernahme mehrerer solcher Fragen kommen. Aber das müsste ich noch mal schauen, zumal die globale Mindeststeuer ja so gestaltet ist, dass das dann trotzdem nicht nur in Europa anfällt. So von daher, das kann ich Ihnen jetzt so nicht beantworten. Ich würde Ihnen aber zumindest die Antwort geben, dass ich nicht a priori Nein schreie, ohne es mir angeguckt zu haben. So, das ist das Versprechen, das ich auf jeden Fall machen kann. An der Stelle finde ich halt so eine Regelung grundsätzlich ja interessant und gut, aber wie gesagt, müsste man dann gucken.
Wir merken uns das, Frau Beck, für die Zukunft und das ist auch eine faire Antwort. Wir erwarten nicht auf alles sofort eine Antwort, man muss es auch durchrechnen. Rechnen nochmal das Thema, was im Einkommensteuerbereich, also einkommenssteuerliche Behandlung angedacht ist. Da geht es natürlich um das Thema auch der Behandlung des Ehegattensplittings und den neuen Vorschlägen. Und Frau Beck, ich habe es mir durchgelesen, ich habe es wirklich nicht ganz verstanden. Deswegen würde mich wirklich interessieren, was der Vorschlag genau ist. Bevor ich jetzt irgendwie da was Falsches sage, vielleicht die Chance einfach nochmal, was ist angedacht zukünftig im Vergleich zum jetzigen Status?
Bei den Grünen?
Ja, genau, laut Programm.
Also wir sind da, glaube ich, eigentlich ziemlich klar, dass wir für neue Ehen das Ehegattensplitting abschaffen würden.
Ja.
Dann sind wir gleichzeitig realistisch, dass wir unter den heutigen gegebenen möglichen politischen Mehrheiten die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht bei 100% sehen.
Es gibt diesen übertragbaren Grundfreibetrag, verstehe ich. Und ansonsten war es das aber nur. Ist das der Unterschied, dass ich das richtig verstehe? Grundfreibetrag wird übergeben und ansonsten nichts weiteres im Vergleich zum jetzigen Splitting?
Wir würden das Splitting ja grundsätzlich gerne abschaffen für die Neuehen.
Okay, und nur der Grundfreibetrag ist dann noch übertragbar. Das habe ich jetzt nur noch im Programm gelesen. Aber okay, dann ist das die Antwort eigentlich im Grunde genommen. Und vom Kostenthema her durchgerechnet, was das ausmachen würde oder die Einnahmen, besser gesagt, so würde man das machen, werden die dann woanders eingesetzt? Gibt es da auch schon Überlegungen, oder?
Grundsätzlich ist, glaube ich, ziemlich klar, dass wir in der Mitte eine Herausforderung haben, ne? Sowohl bei der Individualbesteuerung, also bei der Einkommensbesteuerung von Personen, als auch, würde ich schon auch sagen, beim Mittelstand, ja, in der Unternehmenslandschaft. Und wir sind ja nicht nur Hochsteuerland, wir sind ja auch Niedrigsteuerland am ganz, ganz oberen Ende. Und deswegen, meine Intention wäre immer, dass wir das Thema Arbeitsbesteuerung, aber auch Arbeits, sage ich mal, Belastung mit Sozialabgaben noch mal ein bisschen aktiver angehen. Das beschreiben wir ja ansatzweise im Programm, dass wir vor allen Dingen eben auch für kleinere und mittelständische Unternehmen noch mal schauen, wie wir Belastungen abbauen können, aber gleichzeitig auch gucken können, dass, sage ich mal, ungerechte Steuerlücken oder Lücken im Steuersystem auch mal angegangen werden. Also wir haben ja beispielsweise die Gewinnbefreiung nach 10 Jahren bei Immobilien oder die erweiterte Grundstückskürzung für die Spezialisten hier, die zuhören, oder bei der Erbschaftssteuer seit 2016 die de facto Befreiung, wenn man über 26 Millionen erbt. Und ich weiß, das sind Betriebsvermögen und das muss man dann stunden und das sichern. Und ich will das auch stunden und sichern und so weiter. Nur es gibt halt schon einige offenkundige Steuerlücken oder ganz verrückt eigentlich, wenn man über 300 Wohneinheiten vererbt, dann sind die steuerbefreit. So, und deswegen gibt es schon noch einige Möglichkeiten, ohne die große Keule zu schwingen, Lücken zu schließen und dann auch auf zweistellige Milliardenbeträge zu kommen, um die Mitte zu entlasten. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Lass uns ganz kurz nochmal bei der Einkommensteuer, ehe wir separat zu dem Bereich Erbschaftssteuer, Vermögensteuer kommen, weil das würde mich auch nochmal interessieren, wie steht ihr zur Besteuerung von Kapitalerträgen? Wir haben ja die Abgeltungssteuer momentan, sowohl für Dividenden auf der einen Seite, wo die einen systematischen Ansatzpunkt hat, und auf der anderen Seite Zinsen und sonstige Kapitalerträge. Wie steht ihr dazu?
Die Sozialabgaben können wir vielleicht auch noch mit dazu nehmen. Das ist ja ein heißes Thema, was hochgekommen ist.
Genau, das ist ja jetzt ein relativ frisches Thema mit den Sozialabgaben. Das wäre dann im Anschluss, genau, also direkt.
Also erstens ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir für Vermögensaufbau sind. Ja, also wenn ich das einmal sagen darf, dann haben wir ja den Sparerpauschbetrag zumindest mal von 801 auf 1.000 Euro um 25% angehoben. Und ich hoffe sehr, dass, da sind wir gerade noch in Diskussion, wir das auch nochmal explizit ins Programm aufnehmen. Das ist ja bisher nur ein Entwurf. Mich hat ein bisschen für stark gemacht, auch mit einigen Kollegen, dass wir das auch nochmal weiter anheben. Natürlich ist das, ich meine, man muss erstmal 1.000 Euro Zinsen im Jahr kriegen, ne? Da ist man schon in der oberen Mitte, das ist tatsächlich so, weil die Hälfte der Menschen in Deutschland ja gar kein Vermögen haben, aber das ist erstmal trotzdem wichtig, dass man das aus meiner Sicht nochmal ausweitet, gerade weil ja so viele auch jüngere Menschen auf ETFs und so weiter setzen, um auch für ihr Alter vorzusorgen. So. Das Zweite ist, dass wir die vermögenswirksamen Leistungen für die ganz untere Hälfte ja eben auch angepasst haben. Und zwar war das bisher nur bis zu einem versteuernden Einkommen von 20.000 und das haben wir jetzt auf 40.000 angehoben in der Koalition. Und ich finde an der Stelle eben auch, dass es wichtig ist, dass Menschen, die wirklich gar nichts erben, die eigentlich gerade auch aufgrund der gestiegenen Wohnkosten, auch gegebenenfalls aufgrund der gestiegenen Sozialversicherungsbeiträge, die sind ja auch deswegen gestiegen, weil wir so viel Steuern, also bei Steuersenkungen haben wir durchaus einige gemacht, Inflationsausgleichsgesetz, Wachstumschancengesetz etc. Und deswegen sind die Sozialversicherungsbeiträge ein bisschen mehr gestiegen. Ja, so, das merken ja auch einige. Von daher, aber es ist mir einfach wichtig, weil wir gerade auch durch die Inflation wirklich in einer ganz breiten Anteil der Bevölkerung auch ja Abstiegsängste haben und fehlende Möglichkeiten, sich einen Aufstieg selbst zu erarbeiten, dass man das wirklich sehr ernst nimmt. Ja, und das sind gar nicht immer unbedingt diejenigen, die am meisten Lobbyistentermine in Berlin haben. Weil wenn man sich anguckt, dass wir für 80 Millionen Menschen in Deutschland diese Politik machen, war mir das jetzt einfach wichtig, nochmal zu betonen. Und ansonsten müssen wir halt bei der Kapitalertragssteuer dieses Gerechtigkeitsparadoxon, ne, einmal, man hat, legt vielleicht Geld an, das man selbst verdient hat und muss das dann ab einem Freibetrag nochmal mit 25% besteuern. Andererseits hat man ja das Gerechtigkeitsproblem, Arbeit wird oft deutlich mehr besteuert, ja, zumindest wenn man in gewissen Größenordnungen reinkommt, so. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir das reformieren möchten. Allerdings sind wir bei der Lösung wirklich noch offen und wir sind auch gerade dabei, nochmal ein bisschen was durchzurechnen, weil es gibt ja einmal die Überlegung, man kann einfach den Prozentsatz vielleicht noch ein bisschen anheben. Man macht das ja oft gerade auch, es hat auch verwaltungstechnische Gründe, weil das praktischer einfach dann abgeführt wird. Oder man kann es aus der Gerechtigkeitsperspektive betrachten, dass es genauso progressiv wieder besteuert werden müsste, wie das Einkommen. Ich finde aber eben, das ist wirklich ein Paradoxon. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, auch wenn wir in der Koalition kommen, da offen nochmal miteinander drüber zu sprechen.
Aber nur ganz kurz, weil der Herr Schrodi da sehr exakt war an der Stelle. Würdet ihr Dividenden und Zinsen über einen Kamm scheren oder seht ihr schon, dass man einen Unterschied machen muss, weil Dividenden vorbelastet sind durch die Körperschaftssteuer der ausschüttenden Gesellschaft?
Bisher machen wir da keinen Unterschied. Ich finde den Gedanken aber spannend.
Okay. Nee, danke dafür, dass du das klar gesagt hast. Und bei den Sozialabgaben, das ist ja ein relativ neuer Punkt, ja. Also wir haben heute den 14. Januar, hat das euer Kanzlerkandidat gestern oder vorgestern, glaube ich, in die Diskussion eingebracht, dass Sozialabgaben auch auf Kapitalerträge anfallen sollten. Also ich habe mir da spontan die Frage gestellt, ob ich dann, wenn ich mal eine Verlustaktie habe, ob ich die dann auch zum Arzt bringen darf. Oder im übertragenen Sinne, wenn ich Verluste habe, würden die dann quer verrechnet, sodass ich vielleicht weniger Sozialabgaben zahlen müsste? Oder ist das einfach ein ganz neuer Gedanke und man hat das noch nicht durchgespielt?
Am Ende ist es quasi ein Detailgedanke, der eigentlich aus einer größeren Frage kommt, die wir gesamtgesellschaftlich beantworten sollten, nämlich wie wir die Sozialversicherungen grundsätzlich gestalten. Und das ist quasi ein Teilaspekt von dem Gedanken rund um eine gesamte BürgerInnenversicherung. Und deswegen ist es für uns auch ein bisschen schwierig gerade im Moment, dass das so einzeln rausgegriffen wird. Und es ist auch wirklich schwierig, dass es so dargestellt wird, dass man jetzt an die Kleinsparer ran will, weil darum geht es wirklich überhaupt nicht. Ich hoffe, das habe ich auch eben klargestellt. Wir haben jetzt gesagt, es geht eher darum, wenn man wirklich quasi nur sein Geld für sich arbeiten lassen kann, versus dass man selber quasi arbeiten geht, dass das schon ein valider Gedanke ist, sich zu fragen, okay, warum sollte dann, wenn es gerade auch in den Sozialversicherungen ja Finanzierungsherausforderungen gibt, dort nicht auf Einkünfte das Gleiche gelten können wie auf Arbeitseinkünfte, ja, Einkommensteuergesetz, Einkunftsarten, ne? So, und es ist jetzt halt leider so, dass es jetzt sehr vereinzelt rausgegriffen ist. Es ist aber eher Teil einer Grundüberlegung.
Ja, wir haben übrigens bei den anderen beiden, mit denen wir heute schon gesprochen haben, auch immer darauf hingewiesen, dass es auch nicht ganz was Neues ist, weil im SGB Römisch 5, ich glaube im Paragraph 240, vorgesehen ist, wenn man freiwillig gesetzlich krankenversichert ist, dann werden Kapitalerträge schon jetzt mit in die Bemessungsgrundlage einbezogen. Also es ist jetzt kein ganz komplett neuer Gedanke.
Nee, ist auch bei der, ich glaube beim sozialen Flügel der CDU war das auch schon immer mal wieder Programm. Also von daher, es ist jetzt nicht komplett verrückt. Ich glaube halt, dass was halt jetzt so schade ist, weil das wird natürlich als Angriffspunkt genommen, guck mal hier, die Grünen wollen jetzt doch wieder alles teurer machen. Das ist halt schade, weil es ist im Endeffekt in einem Interview, Bericht aus Berlin, ja ein Teilaspekt gewesen, den Robert Habeck genannt hat. Aber es ist eben nur ein Teil dessen, finde ich, einer wirklich wichtigen Debatte, sich über das Thema Sozialversicherung und auch die Beitragsgrenzen dort mal zu unterhalten. Also weil, wenn ich mir angucke, was wir im steuerlichen Bereich gesenkt haben, dann, ich kenne die Kalkulationen jetzt glücklicherweise, ist es so, dass wir tatsächlich jetzt im unteren Bereich die Menschen trotzdem noch entlastet haben, trotz der gestiegenen Beiträge, aber eben ab Mitte oben ist es dann doch ein Minus. Ja, und klar, verteilungsmäßig kann man jetzt sagen, in Ordnung. Andererseits würde ich sagen, wir wollen ja eigentlich grundsätzlich entlasten, beziehungsweise wenn, dann nur diejenigen, die wirklich extrem viel haben. Und es gibt ja eine starke Konzentration, die in den letzten Jahren auch zugenommen hat, etwas mehr beteiligen. Und dann finde ich, und das ist ja auch ein Thema bei Renten und bei der Altersvorsorge, wo sich teilweise die letzten ein, zwei Jahrzehnte ein bisschen gedrückt wurde, mal über die systemischen Fragen zu sprechen. So. Und es ist jetzt einfach nicht so besonders cool, dass dieser einzelne Aspekt gerade so viel
besprochen wird. Deswegen nur, dass wir ein bisschen noch zu den Sachen, die wir abhandeln wollten, kommen, weil wir ungefähr die Zeit einhalten wollten, für alle gleich. Das ist halbwegs
Ahne. Ich wollte genau nochmal rüberkommen, um dann die anderen Themen, dass wir die auch noch abdecken. Das wäre schade, wenn wir da gar nichts zu sagen. Deswegen, also jetzt ändert sich das, jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Bei der Anhörung hatten wir schon gesagt, es ist umgekehrt, da werden wir gemaßregelt. Nein, Spaß. Sie hatten schon was zum Thema Erbschaftssteuer und Milliardärsteuer und Vermögenssteuer gesagt. Im Grünprogramm steht ja drin, interessant, eine globale Milliardärsteuer, eine faire Erbschaftssteuer, eine gerechte Immobiliensteuerung ohne Schlupflöcher oder eine nationale Vermögensteuer. Das oder, also ich versuche mal zwei Fragen hier zu verbinden. Die eine Frage ist, wenn ich jetzt mal die Wahl hätte oder wenn Sie die Wahl hätten zwischen der Erbschaftssteuer, der gerechten oder Vermögensteuer, wie ist die Wahl? Das ist meine eine Frage. Und die zweite gleich hinten dran. Die Immobilienbesteuerung, haben Sie eigentlich auch schon gesagt, man müsste vielleicht die Spekulationsfreiheit oder die Freiheit nach 10 Jahren, müsste man überdenken an der Stelle. Sie hatten, glaube ich, auch die erweiterte Kürzung mal in Ihrem Papier ursprünglich, das war im Oktober, glaube ich, so hatten Sie Ihr Papier noch veröffentlicht, haben Sie die auch so ein bisschen in den Raum gestellt. Meine Frage ist einfach so ein Stück weg, Wohnungsnot, die zweite Frage, ist ja ein großes Thema, auch für jüngere Menschen an der Stelle. Wir sind hier in Berlin. Ich höre das immer, wenn bei uns junge Kollegen ankommen in Berlin, ist das sehr schwierig, hier eine Wohnung zu finden, wie wir alle wissen. Wie werden denn die Vorschläge dazu beitragen, dass sich die Wohnungssituation dann verbessert? Das ist meine zweite Frage, weil ja die Frage ist, wie man einfach auch mehr Wohnraum auch hergestellt bekommt, wie die Vorschläge dann in diese Richtung dann wirken wollen. Die zwei Fragen hätte ich.
Ja, also wenn man weiterliest an dem Punkt der unterschiedlichen Optionen bei der vermögensbezogenen Besteuerung etwas zu machen, dann sieht man, dass wir uns auch priorisieren und das dort auch schon steht. Das haben wir auch auf unserem letzten Parteitag in Wiesbaden genau so beschlossen, dass wir uns nämlich auf die Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer priorisieren wollen und womöglich ja auch eine Reform andenken wollen. Das hatten wir letztens im IFFT auch besprochen, ob man da nicht mal über spannende Dinge wie doch einem Lebensfreibetrag nachdenken kann und vielleicht mal ein bisschen die ja doch ein bisschen komplexe Struktur von Steuerklassen 1, 2, 3, Freibeträgen unterschiedlicher Verwandtschaftszugehörigkeit plus ganz vielen unterschiedlichen Steuersätzen mal so ein bisschen überlegen kann, ob man das ein wenig vereinfacht, ja. So, das Zweite, dass wir bei den Ausnahmen bei der Immobilienbesteuerung was machen möchten, aber da steht dann nicht mehr die nationale Vermögenssteuer, sondern da steht dann, dass wir uns aktiv für die globale Milliardärsteuer einsetzen wollen. Und das ist am Ende das, wofür wir Grünen jetzt stehen, denn wir haben ziemlich klar im Blick, dass wir was bewirken wollen. Da ist einfach zu wenig passiert und wir haben den Eindruck, dass es einfach auch politökonomisch nicht gut funktioniert, wenn man einmal mit dem Blumenstrauß von allem wirklich auch reingeht. Und deswegen haben wir ja unsere Prioritäten klar gesetzt. Das ist das eine. Und beim Wohnbereich haben wir natürlich mit den, also die sogenannten Spekulationsfristen heißen ja auch so, das ist ja irgendwann total unverständlich, was das heißt. Ne? Nach 10 Jahren hat man halt eben auf seinen Immobilienzuwachs, also den Wertzuwachs, müsste man ja eigentlich in normalen Fällen eigentlich eine Gewinnbesteuerung bezahlen und wie eigentlich auch alle anderen Gewinne und da halt eben nicht. Ne? Und das führt auch mit zu Leerständen, das führt auch ne, so nach 8, 9 Jahren, ich kenne das tatsächlich, dass dann Leute nochmal warten und das führt schon auch zu Preissteigerungen und deswegen sind solche Lücken anzugehen natürlich auch ein Hebel, ja nicht der alleinige, um dort für ein bisschen bessere Preise zu sorgen. Allerdings, wenn Sie jetzt das zweite Thema Mieten, Wohnen etc., dann kann man dort nicht nur auf einen Hebel setzen. Das ist auch das, was mir oft in steuerpolitischen Debatten für die Wirtschaft manchmal zu kurz kommt. Natürlich haben Steuern einen Effekt auf die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Aber ganz viele andere Aspekte, wie die Verfügbarkeit von guten, gut ausgebildeten Menschen, einer funktionierenden Infrastruktur, stabiler politischer Verhältnisse, in allen Wettbewerbsindizes ist das immer wichtig. So, ja, das ist manchmal zu sehr eins rausgegriffen. Und bei Wohnen haben wir einfach eine multiple Herausforderung. Einmal die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Und wenn man dann in den Ballungsgebieten guckt, wo ja die Mieten so hoch sind, haben wir dann noch eine Herausforderung, dass wir ein totales Mieterland sind. Da komme ich wieder zum Vermögensaufbau. In anderen Ländern ist es viel selbstverständlicher, dass man auf Eigentum geht und sich was anspart. Da gibt es auch bessere Finanzprodukte, nicht Bauvieh, sondern wirklich coole Finanzprodukte, um sich eine eigene Immobilie zu erwerben. Ja, dann hat man eben noch den Aspekt des Mietrechts, ja, und der Preissetzung, die unterschiedlichen Eigentumsstrukturen. Also von daher Neubau, ja, Mietwohnungsneubau, dort haben wir eigentlich gute Anreize für die Privatwirtschaft gesetzt. Und so wird dann mit unterschiedlichen Hebeln am Ende eine gute Wohnungspolitik daraus, wie wir es in Hamburg auch ganz gut mit dem Bündnis für bezahlbares Wohnen mal geschafft haben.
Vielleicht abschließend noch wirklich ganz, ganz kurz Energiesteuern. Was habt ihr da im Programm?
Ganz ehrlich muss ich einmal gucken, was jetzt im Programm gerade noch bearbeitet wird. Was wir aber tatsächlich sehr vorangetrieben haben, ist die Energiesteuersenkung auch zu verstetigen. Das war jetzt auch nicht immer grüne Programmatik. Gleichwohl ist natürlich auch, hat sich auch einiges geändert in Bezug auf Energiepolitik durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, durch das Abdrehen des Gases durch Putin, dass wir dort einfach für den Standort Energiekosten sind definitiv ein wichtiger Teil. Und es ist einfach sehr bedauerlich, dass diese Verstetigung nicht mehr im Bundestag beschlossen werden konnte. Wir haben leider auch nach dem Ampel-Aus keine Mehrheit dafür bekommen, was ich bemerkenswert finde, weil es ja eigentlich sehr gut für die deutsche Wirtschaft gewesen wäre. Und wir haben da sehr geworben bei CDU und FDP, die wollten aber nicht mehr mitmachen. Jetzt habe ich doch noch einen klitzekleinen Punkt am Ende gemacht gegenüber den anderen. Es soll ja um unser Programm gehen, aber das fand ich schon wirklich teilweise krass, dass man da nichts mehr für die Wirtschaft jetzt machen konnte. Aber es ist halt so, wir würden das gerne weiter vorantreiben, dass die Energiekosten so niedrig und günstig wie möglich sind, um gerade diesen Anteil, den man in Deutschland eben dann leisten kann, auch zu ermöglichen für eine Wettbewerbsfähigkeit im Energiebereich.
Wir sind jetzt schon zum Ende rausgelaufen. Vielen Dank für die Teilnahme. Ich habe zum Schluss noch überlegt, ob wir noch ein paar Klicks bekommen bei unserem Spotify-Kanal, die Sie zum Schluss jetzt noch ankündigen. Überraschenderweise das Ass aus dem Ärmel, dass die Grünen für die Steuerförderung des Atomstroms sind, um den Strom in den Griff zu bekommen. Haben das aber nicht gemacht. Das hätte uns jetzt überrascht. Das hätte wahrscheinlich dann, Christian, hätten wir wahrscheinlich wirklich Aufmerksamkeit bekommen.
Aber wie hätte ich denn auf diese Idee kommen sollen?
Ich weiß es nicht. Das war deutsch Spaß am Ende. Vielen lieben Dank.
Das ist übrigens überhaupt nicht wirtschaftlich, ne? Dazu kann man vielleicht auch noch meine Session machen.
Ich kann dazu überhaupt nichts sagen, wenn ich ehrlich bin. Dazu kein Experte, gebe ich zu. Deswegen werde ich es auch nicht weiter vertiefen. Vielen lieben Dank.
Ich reiße keine unwirtschaftlichen Sachen an. Ich danke Ihnen auch.
Vielen lieben Dank. Alles Gute. Bis bald.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.